Hey, was geht ab? Hier ist der Art. Willkommen zu unserer Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge soll es um die spannende Frage gehen, was passiert in der Diät mit dem eigenen Hunger? Wie kann man Heißhungerattacken vorbeugen? Beziehungsweise, wenn man welche hat, welche Maßnahmen kann man einfach machen, dass diese weniger werden? Und wie wirkt sich die Diät auf die eigenen Trainingsleistungen aus? Ja, was kann man erwarten? Was ist normal? Was ist unnormal? Und welche Erfahrungen habe ich die letzten Jahre damit gesammelt, beziehungsweise in meinen Coachings und all den Teilnehmern der Challenge und den Lesern? Yes, zwei super spannende, heiße Themen, die ihr euch per Instagram gewünscht habt. Und ich würde sagen, wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zu unserer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Buddy. Und ich möchte an erster Stelle alle Leute grüßen, die sich die Zeit genommen haben in der letzten Woche, beziehungsweise von der bis zur neuesten Episode, sich die Zeit genommen haben, eine Bewertung auf iTunes dazulassen. Ich lese sie ja tatsächlich immer jede einzelne Woche und ich habe mich sehr darüber gefreut, wieder ein bisschen positives Feedback zu hören, zu bekommen, bisschen Futter, ja, ein bisschen Eitelkeit habe auch ich und brauche auch ich, aber in diesem Sinne, ein Sondergruß geht raus an alle Leute, alle fleißigen Männer und Frauen, die sich das jede Woche hier antun, meine furchtbare Stimme zu hören. Und vielen Dank für die positive Bewertung. Und yes, wir haben heute zwei spannende Themen, die interessant sind oder früher oder später interessant sein werden für dich, wenn du dich mit dem Thema Diäten beschäftigst, wenn es darum geht, Fett zu verlieren, langfristig abzunehmen, beziehungsweise eine saubere Body Recomposition einfach hinzulegen. Egal, ob du jetzt zum Beispiel mitten in der 90-Tages-Challenge dabei bist, ob du Einsteiger bist und die Fitnessfibel gelesen hast, oder schon länger dabei bist und von der Aufbauphase jetzt eine Diätphase so oder so unter welchen Rahmenbedingungen auch immer einleiten willst. Und das Thema Hunger ist natürlich eines der großen Geschichten, die im Raum stehen, der große fette rosa Elefant sozusagen, wenn wir uns in einem Kaloriendefizit befinden. Und wenn der Hunger quasi ja nicht da wäre und auch nicht der Heißhunger, beziehungsweise nicht gewisse Heißhungerattacken, dann wäre ja quasi jede Diät ein Klacks und wir könnten ja einfach aufhören zu essen, in Anführungsstrichen, wobei dann auch noch Trägheit und Krankheit dazu käme. Aber das lassen wir mal außen vor, sondern wir wollen jetzt uns wirklich mit diesem großen, fiesen Feind jetzt in der ersten Hälfte des Podcasts sozusagen beschäftigen, und zwar mit dem Thema Heißhunger. Also, jetzt vielleicht ganz, ganz vorweg. Wenn wir uns im Kaloriendefizit befinden, wie der Name schon sagt, haben wir ein Defizit an Energie, ein Defizit an Kalorien. Kalorien ist einfach die Energieeinheit, mit der wir funktionieren, mit der wir arbeiten. Sind zunächst sämtliche Katabolen, Stoffwechselprozesse, Marker erhöht, was den Körper veranlässt, natürlich gewisse Prozesse und Hormone einzuleiten, die uns zum Essen bewegen sollen. Ja, das ist, glaube ich, schon mal grundsätzlich eine Geschichte, die man sich vor Augen halten sollte, dass ein Kaloriendefizit nicht der Wunschzustand unseres Mechanismus ist, beziehungsweise unseres Organismus, unseres Körpers. Das ist für den über heißes Feuer gehen. Er denkt so, alter Lachs, kannst du nicht bitte ein bisschen mehr essen? Wir brauchen mehr Energie. Und für den Körper spielt es keine Rolle, ob man zum Beispiel einen ungesunden hohen Körperfettanteil hat, wo wir sagen, hey, wir sollten uns jetzt wirklich als erwachsener Mensch ein bisschen darüber Gedanken machen, den Körperfettanteil zu reduzieren aus gesundheitlicher Sicht und der Sicht der Longevity beziehungsweise der Langlebigkeit des eigenen Lebens sozusagen. Oder ob man sagt, ich mache das aus ästhetischen Gründen, um mal ein gewisses Ziel einmal in meinem Leben erreicht zu haben oder damit ich mich wohler fühle. Also von der Psyche her sozusagen und sagen, hey, ich fühle mich wirklich wohl in meinem Körper, so geht's mir viel besser. Ne? Das ist ja eine Geschichte, die im Innen und im Außen passiert. Und das interessiert den Körper relativ wenig. Der ist da auch rücksichtslos und sagt, es ist mir scheißegal, ich habe Hunger und ich will, dass du eigentlich jetzt was isst. Und da haben wir zum Beispiel, das eine ist zum Beispiel das Hormon Ghrelin, was einfach vermehrt produziert wird. Und das ist, wir haben in der Vergangenheit schon öfter über das Hormon Ghrelin geredet, das einen so veranlässt, ein bisschen gnatzig zu sein, hungrig zu sein und was im Grunde dazu führt, dass wir Heißhungerattacken haben. Und vielleicht, deswegen spanne ich jetzt den Bogen und habe jetzt hier diesen Loop aufgemacht, das ist ganz normal in der Diät. Du solltest durchaus damit rechnen, dass Phasen kommen, in denen du einfach hungriger sein wirst und wirklich manchmal richtig Hunger hast. Das heißt nicht, dass du unendlich doll leidest. Das heißt nicht, dass du tagelang verhungerst und dass du dich abmagern musst. Das sind halt nochmal zwei Extreme weitergespielt sozusagen. Ich kann mich jetzt aber auch an meinen Sommer erinnern und auch eigentlich an den Sommer davor. Ich mache ja auch immer eine 90-Tages-Challenge im Jahr mit, wo ich wirklich auch zusehe, sehr, sehr, sehr viel zu erreichen und natürlich auch das auslebe, was ich ja predige sozusagen und auch natürlich immer sehr gespannt darauf bin, hey, was hat sich bei mir überhaupt getan? Habe ich Muskeln aufgebaut? Wie kann ich dieses Jahr wirklich aussehen? Und ich habe mir im Rückblicken nach meiner letzten 90-Tages-Challenge meine Notizen angeguckt, die ich immer in dem Moment gemacht habe, indem ich Tagebuch geführt habe. Das kann man eigentlich nur nachwirken oder im Rückblick sich anschauen und auswerten, denn in dem Moment ist das so verfälscht und man hat so viele andere Dinge im Kopf und ist völlig verblendet eigentlich, so voller entweder Erwartungshaltung oder so voller Ungeduld, dass egal was man macht, die Objektivität absolut verloren geht. Und ich bin ungefähr in den 90 Tagen, in denen ich 12 Kilogramm Körpergewicht verloren habe, habe ich Hunger gehabt, aber wirklich eigentlich nur an ungefähr 6 bis 7 Tagen aus den 90 Tagen. Also es sind wirklich Tage, wo ich wirklich am Ende des Tages gesagt habe, uff, heute habe ich aber schon sehr arg Hunger gehabt. Heute habe ich wirklich Heißhunger gehabt und ich hätte heute wirklich, wirklich, wirklich mehr essen können. Das waren an weniger als 10% der Tage der Fall. Und wenn grundsätzlich ist natürlich mein Approach sowohl in der Fitnessfibel, in der Female Fitnessfibel, in meinen Blogbeiträgen und all den anderen Podcast-Episoden oder wenn du mich live reden hörst oder mich triffst oder was auch immer, es sollte immer das Bestreben sein, dass natürlich der Hunger und der Heißhunger nicht präsent ist. Und wir kommen auch gleich auf 4 Strategien, die ich dir mitgebe, anhand dessen du einfach prüfen kannst, ob du wohl was noch besser machen kannst. Und das ist sowieso schon mal eine ganz gute Grundannahme, die du immer hinsichtlich deines Trainings und deiner Ernährung und wahrscheinlich, Klammer auf, hinsichtlich des gesamten Lebens haben solltest, dass es gewisse Dinge gibt, die du tatsächlich noch optimieren und besser machen kannst. Aber ich sage ja im Grunde immer, hey, du solltest eine Diät so gestalten, dass sie im Grunde wie nebenbei passiert und du eigentlich so gut wie gar keinen Hunger hast. Und das impliziert aber halt auch, dass es Tage gibt, die hier als Ausnahme gelten. Und wenn aus meiner Erfahrung und auch aus all den Berichten, ist das ungefähr, wie gesagt, bei diesen 10% der Diät-Tage der Fall. Wenn man eine Ernährung gut und sauber strukturiert hat und tatsächlich sich zielführend ernährt und nicht komplett über die Stränge schießt, indem man zum Beispiel ein viel, viel, viel zu hohes Kaloriendefizit hat. Wenn du jetzt aber tatsächlich mal Hunger hast, wenn du merkst, uff, ich müsste jetzt eigentlich mal wirklich mehr essen und dann ins Zweifeln kommst, weil du dich an meine Worte oder an meine geschriebenen Worte erinnerst, das ist normal. Das passiert. Und selbst die allerbeste Diät wird Phasen mit sich bringen, wo du wirklich Hunger hast. Und da heißt es dann tatsächlich, Arschbacken zusammenkneifen und da einfach dann weiterzumachen und den Hunger ein bisschen auszusetzen. Denn der wird auf jeden Fall wieder abfallen. Hunger ist nichts, das sich linear weiter ausbreitet mit voranschreitender Zeit. Hunger kommt in Schüben und in Wellen. Und das musst du dir auch immer vor Augen halten, wenn einfach eine Heißhungerattacke kommt, die hält für ungefähr 20, 25 Minuten maximal an. Ja, wir wissen von Albert Einstein, dass Zeit relativ ist. Das ist ein bisschen schwierig und du kennst mich, ich neige dazu, die Wechselstaben zu verbuseln. Bitte entschuldige. Die Relativitätstheorie und vor allem, dass sich Zeit relativ verhält. Und Zeit verhält sich relativ und manchmal ist subjektiv gefühlt die Zeit ausgedehnt und manchmal vergeht sie deutlich schneller. Und natürlich, in den unangenehmen Momenten scheint sich die Zeit in uns ins Unendliche ausdehnen zu wollen und immer länger und länger und länger und unerträglicher zu werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du seit 70 Minuten Cardio-Training machst und wirklich fluchst und auf die Uhr guckst und erst 2 Minuten in Wirklichkeit vergangen sind sozusagen. Das ist so das Äquivalent dazu. Aber nichtsdestotrotz, so ist das in der Ernährung auch und mit dem Ghrelin, beziehungsweise wenn man wirklich hohe Ghrelin und, in Klammern auf, somit Heißhungerschübe hat, die flachen dann tatsächlich wieder ab, wenn man einmal über diesen Berg hinaus ist. Das macht's jetzt nicht viel besser, dieser Tipp, oder dass du es jetzt erstmal weißt, wie das funktioniert. Es hilft dir aber dabei, nicht in Panik zu geraten und Ad-hoc-Handlungen ausführen zu wollen. Im Sinne, wenn ich jetzt noch 10 Minuten warte, dann wird es noch schlimmer. Und wenn ich noch 10 Minuten warte, dann wird es noch schlimmer. Und wenn ich jetzt noch 10 Minuten warte, dann wird es noch schlimmer. Und ich bin im Grunde schon tot. Und nicht nur ich, sondern auch alle Menschen um mich herum und alle sind verhungert. Blödsinn. Nach 20, 25, 35 Minuten flacht das Ganze wieder ab und du wirst tatsächlich wieder gar keinen Hunger haben. Denn Hunger kommt in Wellen und in Schüben und breitet sich nicht linear mit voranschreitender Zeit aus. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und da gab es auch ein schönes Experiment hinsichtlich des intermittierenden Fastens, beziehungsweise wo man Leute einfach komplett fasten lassen hat und sich die Ausschwankung beziehungsweise die Hormonproduktion des Hormon Ghrelins angeguckt habe, hat also bei den Probanden, also das Hungerhormon, hat man ganz klar gesehen, dass mit jedem voranschreitenden Fastentag die Ghrelinproduktion immer geringer und immer geringer und immer geringer wurde und dass das subjektive Hungerempfinden am letzten Tag am niedrigsten war, während es am ersten Tag noch am höchsten war. So verhält sich das mit dem Hunger. So ist es im Übrigen auch in der Diät, dass vor allem diese ersten 4, 5, 6 Tage, zum Kotzen sind, weil der Körper meckert, schreit und man gleichzeitig noch darauf besonders penibel darauf erpicht ist, möglichst wenig zu essen und nicht zu viel zu essen und einen ganz besonderen Fokus, also seine gesamte Energie eigentlich auf das Thema Essen beziehungsweise auf das Thema weniger Essen legt, was dann nur noch furchtbarer macht. So, super viel Kontext. Jetzt 4 Punkte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte hinsichtlich des Themas Heißhunger. Punkt Nummer 1 habe ich jetzt im Grunde schon gesagt und bin schon jetzt weit drauf drum herum geritten sozusagen. Hunger hin und wieder zu haben ist absolut in Ordnung und du solltest nicht gleich deine Ernährung in Frage stellen, wenn du dir grundsätzlich viel Gedanken darüber gemacht hast und da viel drüber elaboriert hast sozusagen und sagst, ich habe mir wirklich dabei was gedacht, okay, ich probiere das jetzt mal so aus und dann gucke ich mal, ob das in der echten Welt funktioniert sozusagen. Also Punkt Nummer 1. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du hin und wieder mal Heißhungerattacken hast oder wenn du mal Hunger hast. Das ist normal. Da musst du dann einfach durch, Zähne zusammenbeißen und weiter Vollgas geben. Punkt Nummer 2. Musst du dich dann durchaus fragen, wenn diese Heißhungerattacken andauern und immer wieder da sind, also quasi fast jeden Tag präsent, so dass du es im Grunde gar nicht mehr aushältst, ist das ein Indiz dafür, dass die Kalorienzahl zu niedrig ist. So grundsätzlich gesehen. Ich habe dir jetzt schon ein paar Zahlen mit an die Zahlen mit an die Hand gegeben, wie oft man durchaus Heißhunger haben kann. Wenn es aber anstatt an 10% der Tage an 100% oder an 90% oder 80% der Tage der Fall ist, ist das ein sehr großes Indiz dafür, dass du zu wenig Kalorien isst und zu wenig isst. Also dass du eigentlich mehr essen könntest. Ne? Das Kaloriendefizit ist viel zu groß, du hast viel zu wenig Energie und da ist hier der Tipp, einfach mal, wenn wirklich Heißhunger wieder und wieder und wieder und wieder kommt und immer andauert, die Kalorien einfach mal um 200 bis 300 Kalorien zu erhöhen und dann wird man sich, glaube ich, ich weiß, dass man sich dann in einer besseren Range, in einem besseren Feld, was die Kalorienzahl angeht, bewegt, welche dann dafür sorgt, dass man eigentlich immer noch im Kaloriendefizit ist, während man gleichzeitig wirklich das langfristiger und nachhaltiger gestaltet und einfach die Heißhungerattacken dadurch eliminiert. Punkt Nummer 3. Wenn das alles ungefähr am Platz ist und du aber immer noch zu viel Heißhunger hast, solltest du dir grundsätzlich deine Lebensmittelauswahl anschauen. Ne? Grundsätzlich, wenn wir mal jedes Lebensmittel, also es gibt ja unendlich viele Kategorisierungen, in denen man Lebensmittel kategorisieren kann. Aber wenn es um das Thema Hunger geht, würde ich grundsätzlich in einer Lebensmittelauswahl denken zwischen kalorienreich und kalorienarm, beziehungsweise ob ein Lebensmittel eine hohe Kaloriendichte, das ist das bessere Wort, eine hohe Kaloriendichte hat, beziehungsweise ob es ein hohes Volumen hat, was meistens der Umkehrschluss ist und dass es keine hohe Kaloriendichte hat. Wenn wir natürlich jetzt Lebensmittel beziehen, die auf 100 Gramm eine sehr hohe Anzahl an Kalorien haben, das ist dann alles ab 150, würde ich sagen, geht's langsam los, dass wir über ein höher kalorisches Lebensmittel reden. Die meisten Kohlenhydratquellen, sowas wie Reis und Nudeln, haben immer irgendwie so um die 350, Haferflocken ja auch 350, dann haben wir aber Nüsse, die sind meistens schon bei 500. Und das höchste der Gefühle ist natürlich reines Fett, also Öl zum Beispiel mit roundabout 900 Kalorien auf 100 Gramm Öl sozusagen oder auf 100 Gramm Lebensmittel in Anführungsstrichen. Und hier solltest du dir einfach all die Lebensmittel anschauen, die eine hohe Kaloriendichte haben. Zum Beispiel hatte ich einen unserer Coaching-Kunden, der Dirk, Vielleicht hast du den Namen schon mal von mir gehört, wenn du Challenger bist, der gute Dirk. Und der gute Dirk hat mir irgendwann mal während des Coachings geschrieben, eine Nachricht ist am Abend geschrieben, sagt, ah Coach, ich hab's verkackt, ich habe heute Buletten gegessen, habe erst im Nachhinein geguckt, wie viel Kalorien die haben. Ich habe irgendwie 300 Gramm Buletten gegessen und das waren irgendwie 900 Kalorien und dann habe ich noch Nudeln dazu gegessen, ich bin komplett übers Kalorienziel hinausgeschossen. Ja, passiert, ne? Es ist quasi nichts gegen Buletten. Also Buletten haben jetzt keine schlechte oder fetteinlagernde Eigenschaften per se. Solche Lebensmittel haben halt aber eine hohe Kaloriendichte. Jetzt schwirrt wahrscheinlich jedem den so eine Bulette vor der Nase rum. Aber es ist das gleiche wie mit Nüssen, sehr fettreichen Lebensmitteln, Schokolade zum Beispiel, ja, sehr fettiges Fleisch, sehr fettiger Käse, solche ganzen Geschichten oder Soßen und Dressing, solche ganzen Geschichten, die haben halt eine sehr hohe Kaloriendichte. Und hier bietet sich natürlich an, diese gegen hochvolumige Mahlzeiten auszutauschen. Also da würde ich dir empfehlen, wenn du immer wieder einen Heißhunger leidest oder immer grundsätzlich zu großen Hunger hast, dir einfach ganz nüchtern mal deine Ernährung anguckst und hier vielleicht überlegst, welche Lebensmittel mit einer hohen Kaloriendichte du ersetzen könntest gegen Lebensmittel mit einer niedrigen Kaloriendichte. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache oder was ich ganz gerne dieses Jahr gemacht habe, ich habe immer meistens eine Nudel, so vegetarische Bolognese-Pfanne gegessen, immer zum Abendbrot eigentlich und mache ich eigentlich jetzt immer noch ganz gerne. Wenn ich aber besonders Hunger hatte, habe ich die Anzahl, also die Grammanzahl an Nudeln verringert, während ich mehr Mohrrüben gegessen habe. Ich habe, glaube ich, am Ende irgendwie 400 Gramm Mohrrüben jeden Tag gegessen, weil dann der Teller halt richtig voll war, ich richtig schön was zum Kauen hatte, mehr Menge im Magen hatte und dadurch einfach deutlich satter war, beziehungsweise ein deutlich höheres Sättigungsgefühl hatte. Das Ganze kann man natürlich auch ein bisschen auf die Spitze treiben und ich würde nicht empfehlen, also trotzdem auf eine gewisse Kalorienmenge zu kommen, ne, weil du kannst natürlich den ganzen Tag nur Gemüse essen und vielleicht nur fettarme Proteinquellen und super große Mengen an Salat essen und halt irgendwie dann trotzdem nur super wenig Kalorien zu dir führen sozusagen. Das ist jetzt leider auch nicht der Trick, denn ich merke das auch oft, also beziehungsweise ein Kaloriendefizit ist halt ein Kaloriendefizit, egal wie viel dann auch im Magen ist. Und manchmal habe ich das, dass ich eine große Mahlzeit esse, die halt auf sehr gemüselastig ist, also wirklich sehr, sehr, sehr stark gemüselastig und sehr wenig Kalorien. Und dann esse ich das auf und brauche wirklich lange für diese Mahlzeit und liegt dann, also bin dann also fertig und sitze dann da und merke, wie voll mein Magen ist, während gleichzeitig mein Körper zu mir sagt, du Arschloch, du hast uns verarscht, gib's zu, du hast uns nicht viel Essen gegeben, stimmt's? Du hast uns ausgetrickst. Also, ja. Stimmt, ich habe euch ausgetrickst. Seid bitte lieb zu mir und bestraft mich nicht mit zu viel Hunger. Der Körper merkt natürlich, wie viel Kalorien man auch zu sich genommen hat. Und das ist auch etwas, was man mit der Zeit entwickeln wird. Dieses Körpergefühl, wie sie es anfühlt, viele Kalorien auf einmal zu sich genommen zu haben. Ich merke das zum Beispiel, wenn man, das entwickelst du auch mit der Zeit. Das bleibt nicht aus, dass du es nicht entwickelst sozusagen. Wenn du dann zum Beispiel ein sehr schweres Stück Torte isst oder Fleisch oder Nudelauflauf, wo du, wenn du schon 1, 2, 3 Hapsen, also quasi oder Löffel oder Gabeln davon gegessen hast, wenn zum Beispiel der Fettanteil sehr hoch ist, dass du einfach merkst, uff, das waren jetzt viele Kalorien, die jetzt gerade in meinem Magen gekommen sind und dann schon so ein anderer Grad der Sättigung einsetzt. Das ist ein sehr subjektives Gefühl, was ich nur skizzieren kann hier über Audio. Aber da wirst du dich hinbewegen. Umgekehrt natürlich auch, dass der Körper irgendwann auch merkt, so yo, ja, wir haben jetzt viel gegessen, aber im Grunde hast du mich jetzt hier veräppelt. Das zählt nicht. Und deswegen, man sollte das nicht auf die Spitze treiben. Es ist aber einer der größten Stellschrauben, die man im Grunde hat, wenn man sich mit Heißhunger konfrontiert sieht. Und Punkt Nummer 4, ist es durchaus eine Möglichkeit, mit dem intermittierenden Fasten zu arbeiten. Intermittierenden Fasten bedeutet nichts anderes, ist ja eigentlich bestimmt ein Begriff mittlerweile schon, haben wir auch schon oft in der Vergangenheit drüber geredet, dass du zum Beispiel deine erste Mahlzeit des Tages erst um 12 Uhr mittags isst oder erst um 13 Uhr. Denn es ist eine sehr unterschiedliche und sehr individuelle Frage und das intermittierende Fasten ist keine heilwirksame Methode, um effektiver, schneller Fett zu verlieren. Und die Studienlage zeigt auch relativ klar, dass es, sobald die Kalorienzahl gematcht ist, eine Diät dieselben gesundheitlichen Vorteile mit sich bringt. Also intermittierendes Fasten ist kein Wundermittel. Es ist aber ein Werkzeug, was man nutzen kann, um den eigenen Hunger zu regulieren. Und auch wenn ich selber nicht mehr faste, sondern frühstücke und das schon seit Jahren wieder, hatte ich auch 2, 3 Jahre, wo ich immer mit dem intermittierenden Fasten gearbeitet habe weil ich damals auch sehr wenig gegessen hatte, meine Alltagsbewegung war nicht so hoch und ich dachte, ich dürfte nur ganz wenige Kalorien essen für meinen Erfolg. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Dennoch hat es mir sehr stark dabei geholfen, quasi ein gewisses Hungermanagement zu haben und ja, da einfach viel besser drauf zu sein, was das angeht, und damit kannst du auch einfach in Zukunft arbeiten. Wenn du zu sehr Hunger hast, dass du mit dem intermittierenden Fasten arbeitest und sagst, hey, ich esse vielleicht einfach erst meine erste Mahlzeit um mittags rum und heb mir die Kalorien für später auf, für spätere größere Mahlzeiten, weil ich einfach morgens vielleicht gar nicht so Hunger habe, und das funktioniert auch sehr gut. Yes, so viel zum Thema Heißhunger. Jetzt möchte ich noch kurz 5 Minuten das Thema Plateaus anschneiden, denn hier sind auch viele Leute oder einige Leute, die dann ein großes Fragezeichen haben und denken, sie würden irgendetwas falsch machen, weil die Trainingsleistung nicht mehr so steil bergauf gehen, sobald sie sich im Kaloriendefizit befinden. Und ich glaube, das ist eine der normalsten Geschichten überhaupt. Das liegt in der Natur der Sache, dass einfach, hatte ich eben schon eingangs gesagt, sämtliche Katabolenmarker erhöht sind, während sämtliche Anabolenmarker unterdrückt sind im Kaloriendefizit. Und es ist ganz normal, dass die Trainingsleistung stagniert oder sogar einbricht. Ich beobachte das wie folgt. Wenn wir zum Beispiel uns eine 12 Wochen lange Diät anschauen, das sehe ich bei mir, aber bei mir, ich bin eigentlich eine Ausnahme, weil ich schon jetzt 6,5 Jahre trainiert habe, beziehungsweise jetzt meine Diät nach 6 Jahren Training begonnen hatte, dieses Jahr sozusagen, und natürlich schon sehr fortgeschritten bin, was mein persönliches individuelles Level angeht. Ich beobachte oft, dass viele Challenger zum Beispiel sich über 90 Tage, was halt ein Zeitraum von 12 Wochen ist, kontinuierlich weiter steigern können im Training. Die Übungsausführung wird besser, man wird sicherer, die Körperspannung wird besser und der Körper hat noch genügend regenerative Kapazitäten und auch Muskelaufbau und Kraftaufbaupotenzial, dass das Ganze im Kaloriendefizit weiterhin wunderbar funktionieren wird. Und das ist wissenschaftlich bewiesen, das wird gehen. Sowohl bei Anfängern als auch bei Fortgeschrittenen. Jetzt ist halt immer nur die Frage, die sich stellt, wer ist wirklich fortgeschritten, wer ist wirklich noch ein Anfänger, und hier gibt es keine genauen Klassifizierungen, das ist unmöglich. Dennoch geht das. So, das ist auch grundsätzlich die Geisteshaltung, die du in deinem Training haben solltest. Eine Progression zu erwarten. Dennoch, wieder. Das Defizit ist ja, das sagt ja im Grunde schon, was das Problem ist. Es ist nicht genügend Energie da, um wirklich zu 100% alles immer zu regenerieren und einen draufzupacken oder Muskulatur tatsächlich aufzubauen. Und es ist normal, dass man im Kaloriendefizit dann irgendwann ab einem Punkt stagnieren wird. Beziehungsweise, dass es eigentlich nur noch das Bestreben ist, im Kaloriendefizit nicht noch schwächer zu werden, sondern seine Leistung, niemand erbracht hat, kontinuierlich noch weiter aufrecht zu halten. Und das war zum Beispiel bei mir ab Woche 6 bis Woche 7 der Fall. Also von diesen 12 Wochen. Nach der Hälfte ging es im Grunde nur noch darum, nicht mehr schwächer zu werden. Und das ist ein echter Kampf gewesen, den ich verloren habe. Ich bin schwächer geworden. Ganz besonders in den Drückübungen. Das sind so die ersten Geschichten, wo man wirklich stagniert, wo es wirklich immer schwerer und schwerer wird, ganz besonders beim Schulterdrücken. Meiner Lieblingsübung Nummer 1, und viele von euch wissen, wie gut das Schulterdrücken ist, ist es aber gleichzeitig die Übung, die am meisten Geduld erfordert, die am undankbarsten ist, wo es am langsamsten vorangeht und wo die Einbrüche am ehesten stattfinden. Das heißt, wenn du im Kaloriendefizit bist und irgendwann deine Schulterdrückleistung stagniert, vielleicht sogar leicht einbricht, ganz normal. Es liegt in der Natur der Sache und es ist nichts Schlimmes, du machst nichts falsch unbedingt, auch wenn ich noch 2, 3 Tipps jetzt auf den Weg geben möchte, wie man das besser machen kann. Cool bleiben, ja. Besonders in den Drückübungen, namentlich vor allem das Schulterdrücken, aber auch dann kurz danach gefolgt vom Bankdrücken, sind so die ersten Geschichten, wo man körperlich stagniert und was absolut normal ist, was absolut in Ordnung ist. Dann das ist auch absolut in Ordnung, einfach keine Muskulatur aufzubauen, sondern für den absoluten Muskelerhalt im Kaloriendefizit zu kämpfen, was absolut lohnenswert ist und was für das Gesamtresultat super wichtig ist. Also macht ihr deswegen bitte keinen unnötigen Stress. Und danach wird es meistens gefolgt so von den Unterkörperübungen wie Kniebeugen. Geschichten wie Kreuzheben und Rudern und Klimmziehen gehen meistens noch sehr lange sehr gut. Besonders Klimmziehen, weil man auch einfach leichter wird in der Regel und einfach weniger Gewicht hochziehen muss. Da habe ich meistens bis zum Schluss eine Progression, zumindest in der Zahl, die ich mir aufschreibe. während ich aber gleichzeitig leichter werde. Aber das ist sozusagen ganz normal. Der Trick, der mir aber geholfen hat, vor allem damals vom dritten aufs vierte Jahr Krafttraining, dass ich mir deutlich mehr Mühe gegeben habe bei meiner Pre-Workout-Mahlzeit. Und das ist ja eine Geschichte, die ich auch so in der Fitness-Übung, in der Female-Fitness-Übung ganz klar beschrieben habe, wovon ich absolut überzeugt bin. Von einer Pre-Workout-Mahlzeit 30 bis 45 Minuten vor dem Training mit ungefähr 60 bis 80 Gramm Kohlenhydraten. Das ist jetzt eine kleine individuelle Frage. Frauen ein bisschen weniger, aber für Männer ungefähr. Frauen können so 40 bis 60 Gramm anstreben. Kohlenhydraten, schnell verwertbare Quellen, zum Beispiel Smacks oder Kellogg's, solche ganzen Geschichten, oder einfach Obst, und gerne hier auch zwei Quellen verwenden, zum Beispiel oder Reismilchshake mit einer Banane dazu, ne? Denn weil die Kohlenhydrate werden über mehrere Wege aufgenommen, besonders wenn es verschiedene Kohlenhydratquellen gibt, quasi in Anführungsstrichen mehrere Eingänge, wie das verarbeitet wird und wie es für den Körper genutzt werden kann. Wenn wir einfach mehrere Quellen, namentlich mindestens zwei Quellen oder zwei Quellen sind sehr gut, zu uns führen, kann der Körper auf unterschiedliche Ebenen schneller diese Energie verwerten und fürs Training bereitstellen. Hier ist super, super zum Beispiel diese Kellogg's Smacks, die ich so oft empfehle, was einfach ein wunderbares, geiles, süßes Müsli vor dem Training in Anführungsstrichen, also Müsli in Anführungsstrichen, mit einer Banane zum Beispiel, mit Erdbeeren, mit Blaubeeren oder Reismilch, dann haben wir zwei verschiedene Quellen. Und einer schnell verwertbaren Proteinquelle, zum Beispiel Whey-Protein oder Eiklar sind hier die Top-Proteinquellen, die einfach schnell verwertet sind und schnell zur Verfügung stehen. Casein aus Magerquark zum Beispiel oder Königer Frischkäse ist hier tatsächlich weniger geeignet, weil es länger braucht, bis es im Organismus angekommen ist und verwertet werden kann. Deshalb ist aber besonders zum Beispiel ein Pre-Workout-Shake aus Reismilch und also eine große Menge an Reismilch und eine Banane zum Beispiel dazu. Und 30 bis 40 Gramm Whey-Protein, wunderbar. Oder aber auch gerne zum Beispiel Smacks mit Reismilch und einer Banane oder Blaubeeren oder Erdbeeren dazu. Und auch Whey-Protein, auch 30 bis 40 Gramm. Das wird auf jeden Fall nochmal dabei helfen, wirklich mehr Leistung im Training zu bringen, weil wir wirklich akut vor dem Training die Dinge zuführen, die wirklich dafür sorgen, dass wir wirklich nochmal Bums haben im Training, wirklich mehr Kraft in der Muskulatur haben. Und das ist besonders wichtig im Kaloriendefizit, dass eigentlich diese Mahlzeit on lock ist und dass sie wirklich da ist, denn das hilft mir persönlich immens, meine Leistung oben zu halten, beziehungsweise immer besser und besser und besser zu werden. Und ja, wenn du dementsprechend gutes Proteinpulver suchst, kann ich dir das nur von Quantum Leap Fitness empfehlen, die Supplement-Brand von Fitness-Fieberläten für Fitness-Fieberläten. Jetzt tatsächlich auch mit dem neuen Geschmack Haselnuss in unserem beliebten und super hochwertigen Isoway. Den Link dazu packe ich dir einfach in den Shownotes oder du gehst auf www.quantumleapfitness.de und schaust dich einfach um nach dem Isoway. Yes! Von daher nochmal kurz zusammengefasst, Plateaus im Kaloriendefizit sind ganz normal, du machst nichts falsch, du solltest es dennoch weiterhin kämpfen für die Progression, das sollte trotzdem die Grundeinstellung sein, du solltest trotzdem probieren, immer besser und besser zu werden, während es manchmal einfach nur noch darum geht, gegen die Stagnation anzukämpfen oder beziehungsweise die Stagnation oder für die Stagnation tatsächlich zu kämpfen. Und wenn das nichts hilft, kannst du auch in den Übungen vielleicht ein bisschen längere Pausenzeit anstreben, dass du ein bisschen mehr Regeneration hast von einem Satz zum nächsten. Und ja, ansonsten ist ganz normal, dass besonders in den Drückübungen die Leistung nach unten geht, Schulterdrücken, Bankdrücken, ganz allen voran, dann langsam Kniebeugen, während die Zielübungen meistens noch sehr, sehr, sehr gut gehen. Das ist aber hier, wie gesagt, eine individuelle Geschichte. Einfach wie viel Körperfettanteile man da noch hat, der verwendet werden kann, wie hoch der Trainingsstatus ist, wie lange man schon, wie viel Erfahrung man hat, wie viel man schon geleistet hat und. Aber bitte keinen Stress machen diesbezüglich. Ansonsten empfehle ich dir sehr oder mehr Wert auf eine sehr gute Pre-Workout-Matte zu legen und dann solltest du damit optimal aufgestellt sein, auch im Kaloriendefizit und in der Diät. Yep, das sind jetzt 28 Minuten gewesen für die beiden Themen Heißhunger und Plateaus in der einen Diät. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, beziehungsweise dich auch auf der einen oder anderen Seite ein bisschen beruhigen, falls du dir einfach da unsicher warst in der Vergangenheit, beziehungsweise falsche Erwartungshaltung hast, was ja im Grunde eines der mitgrößten Probleme überhaupt auf dieser Fitnessreise ist. Mit diesen beiden Geschichten sollten jetzt diese beiden Themen aber eigentlich klar sein. Und yes, für mich heißt es jetzt ran an den Herd und ein bisschen kochen, denn nachher gehe ich auch noch ins Training. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich bin ja noch immer im neuen Trainingsplan und damit verabschiede ich mich für diese Podcast-Episode. Ich wünsche dir eine progressive und proteinreiche Woche und ja, geh bei Zeit ins Bett, geh voll drauf und falls dir das Ganze hier gefällt und du auch zu den Leuten zählen möchtest, die ich immer grüße und bei denen ich mich bedanke für eine Bewertung, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dir einfach die 2 Minuten Zeit nimmst, auf iTunes gehst, diesen Podcast hier bewertest, mir einen kleinen Text dalässt, wie du das findest, was ich vielleicht besser machen kann, was dir gut gefallen hat oder auch Themenvorschläge immer wieder gerne. Und dann sehe ich, hey, das ist auch interessant und cool für dich. Und dann gibt es mich auch in Zukunft noch sozusagen. Yes, mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche dir somit eine gute Trainingswoche. Und wir hören uns, sehen uns und lesen uns früher oder später in der einen oder anderen Form wieder. Yes, ich bin raus. Bis dahin, alles Gute. Ciao.